muss einfach sein, dass noch drei Leute auch noch begrüßt werden heute Morgen. Ich möchte mal begrüßen und bitten aufzustehen, Christoph Rade. Er ist an diesem Wochenende mal wieder zu Gast bei uns und viele erinnern sich an eine gute Kinderbetreuung von ihm und seiner Frau auf der großen Ehe- und Familienfreizeit letzten Sommer. Steht ihr mal kurz auf? Können Sie hinterher dann wieder Kontakte knüpfen mit ihm? Das war die Sache mit den Marionetten. Dann freue ich mich und bitte mal kurz aufzustehen über Herrn Fischwasser, der nachher getauft wird. Herzlich willkommen. Und über Jürgen Weiß, aber nicht nur, stehst du auch mal auf? Sehen Sie, er ist gestern oder war es vorgestern Vater geworden. Sie heißt Clara, ungefähr 550 Zentimeter. Entschuldigung. Naja, das hatte wohl mehr mit Gramm zu tun dann, ne? Ich predige heute über den vorgeschlagenen Predigtext und der steht im 2. Korintherbrief im Kapitel 4, die Verse 16 bis 18. Wenn Sie noch den Wochenspruch im Ohr haben, Neues ist geworden, wir kommen von Ostern her, dann setzt Paulus ungefähr hier an, denn der Vers 16 beginnt mit darum. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Liebe Gemeinde, manchmal werden wir Pfarrer auch gebeten, nicht nur eine Trauerfeier zu halten, wenn dann eine Verbrennung und Urnenbeisetzung bevorsteht, dann endet die Trauerfeier ja in der Halle. Wir sagen dann in der Trauerhalle schon das Wort, das wir sonst bei einer Beerdigung am Grab sagen. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Aber, füge ich oft zu, ihn selbst oder sie selbst, eigentliche Person, das, was unsichtbar ist. Wir beerdigen nur den Körper. Übergeben wir der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, der auch uns alle einlädt, eine lebendige Hoffnung zu bekommen durch die Auferstehung von den Toten. Letzten Mittwoch war es wieder einmal so, dass, was nicht oft vorkommt, ich gebeten war, auch an einer Urnenbeisetzung noch einmal zu helfen und mit Worten sie zu begleiten, damit es nicht so trocken oder kühl zugeht. Denn da wird ja dann nur noch von der Trauerhalle aus die Urne mit der Asche zum Grab gebracht und hineingesenkt und Schluss. Und da habe ich, weil es so passend war, finden Sie bestimmt auch, diesen Predigtext für den heutigen kommenden Sonntag, das ist auch wie eine Einladung für Angehörige dann zu kommen, vorgelesen. Und ich habe es aus einer modernen Übersetzung getan, also eine Übertragung schon fast in die heutige Sprache. und habe auch moderne Beispiele gebraucht aus unserem heutigen Leben oder unserer heutigen Zeit und Wissenschaft, um zu zeigen, es gibt nicht nur das, was man sieht. Der Predigttext lautet bei der guten Nachricht so: Darum verliere ich nicht den Mut. Mein natürliches Leben geht zugrunde. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Ich baue nicht auf das, was man sieht, sondern auf das, was jetzt noch keiner sehen kann. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber besteht ewig. Nach der Urnenbeisetzung kam ein Herr, der daran teilgenommen hatte, auf mich zu und sagte: Fand ich nicht gut, Herr Pfarrer. Sag ich, was denn? Ja, diese moderne Übersetzung. Die Leute sollten lieber das Alte Testament lesen. Er meinte, wie sich dann im Gespräch weiter herausstellte, die alte Bibel. Es war auch eine Jüdin dabei gewesen und da ging es ein bisschen durcheinander. Sie sagte, wir glauben ja nur ans Alte Testament. Er meinte aber die alte Bibel, die alten Worte, Trübsal und so weiter. Sag ich, wieso denn? Wir müssen doch versuchen, den Menschen in der heutigen Zeit auch die Bibel in der Sprache von heute nahe zu bringen. Dann sagt er, das finde ich nicht gut, weil dann versteht man davon ja mehr. Ja, es war, was ich sage. Und dann hab ich gesagt, aber ist das nicht ein ganz natürlicher Wunsch, also ich meine jetzt berechtigt, auch im Sinne Gottes, des Menschen, dass er möchte, dass er verstehen möchte, was er glauben will oder soll. Ich finde es einfach furchtbar, wenn man etwas, wenn man einen Menschen für geistlich erhält, dann, wenn er bereit ist, alles zu schlucken, ohne es mit den Zähnen des Intellekts zu verkauen. Stell keine Fragen, glaube nur. Das finde ich in der Bibel nicht. Und ich denke mal, die Bibel wäre uns auch nicht gegeben in Sprache, die ich ja zuerst hier erfassen muss, wenn es nicht ein Wunsch Gottes wäre, dass wir auch möglichst viel davon verstehen und begreifen, was wir glauben sollen. Damit hat auch die Arbeit Campus für Christus zu tun. Und dann sagte dieser Mann, ja, aber dann bleibt ja nichts mehr zum Glauben. Und dann kam der Satz, den Sie jetzt schon ahnen können, dieser schreckliche Satz, der in Deutschland noch so furchtbar viel rumgeistert. Denn Glauben heißt nichts wissen. Glauben heißt nicht wissen. Und da habe ich gesagt, wenn Sie wüssten, dass der Paulus einen Vers danach, nach dem Predigttext von heute, seinen nächsten Abschnitt beginnt mit: Denn wir wissen, und da schreibt er sogar nicht über Dinge, die man wissen kann, sondern über Dinge, wie sie die Ewigkeit betreffen, also über Dinge aus der unsichtbaren Welt. Und er schreibt, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, unser Körper, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Also kann man etwas wissen über Dinge, von denen viele Menschen denken, da kann man überhaupt nichts drüber wissen. Und dann sagte er, ja, aber ich will auch gar nichts wissen. Und dann sage ich, wieso wollen Sie gar nichts wissen? Weil, und sein Kollege zerrte ihn schon, sagt, wir haben wieder einen Termin, komm. Und dann sagte er nur noch schnell, ich habe Angst, und war weg, und stieg in seinen Mercedes und war davon. 35, 38 Jahre alt. Ich habe Angst und war weg. Und ein nachdenklicher Pfarrer ging nach Hause, ich, und dachte noch lange nach, ist das wirklich so? Und haben wir deswegen vielleicht mit unserer Verkündigung und mit unserer Evangelisation und mit unseren Bibelarbeiten oder auch mit unseren ganzen Gesprächen mit Menschen über den christlichen Glauben so wenig Erfolg, weil da überhaupt nicht nur dieser Trend da ist, ja, erklär es mir doch einsichtig, vernünftig und dann will ich es glauben, sondern weil da viel eher auch in vielen Menschen das ist, was durch diesen Mann wieder einmal deutlich wurde, ich will ja gar nicht wissen. Ich habe nämlich Angst. Fragt sich nur, wovor? Vor Gott? Ich denke mal, dass eine schon objektive Beobachtung, dass Männer rein geschlechtsspezifisch, sage ich das jetzt mal, ein bisschen schwieriger haben mit dem Glauben als Frauen. Und ich denke da oft drüber nach, und eine persönliche Meinung von mir, eine persönliche, kann das noch nicht belegen, ist aber die, dass Männer es schwerer haben als Frauen. Es nimmt langsam ab, aber es ist noch immer so, jemanden über sich zu akzeptieren. Und außerdem, wenn ich schon ständig unter einem Chef leben will, muss, im Betrieb und in der Arbeit, dann will ich wenigstens nicht noch so einen Oberpolizisten da ständig glauben müssen, so einen Oberdirektor, der dann auch noch ständig mich kritisiert und vor dem ich mich letztlich mal verantworten muss. Ich habe Angst. Es könnte ja was dran sein. Also Männer haben Angst vor Gott. Menschen haben Angst. Interessant. Und ich denke mal, das ist eine unserer großen Krankheiten unserer Zeit, Angst. Dass sie aber vielleicht auch zutiefst, was die Psychologen sagen, mit dieser Beziehungsstörung zu tun hat. Also Angst ist aus tiefen psychologischer Sicht. Das ist allerdings jetzt wirklich eine statistische Tatsache, die man wissen kann, eine Beziehungsstörung. Kinder haben Angst. Natürlich auch einen normalen Bereich von Angst, aber sie haben diese übertriebene Angst, wenn sie nicht geborgen sich wissen können, weil sie Schlüsselkinder sind oder allein gelassen wurden oder geschlagen oder all die Dinge, die wir kennen. Angst. Und diese Angst führt dann dazu, lieber gar nichts zu wissen über Dinge, die ja so unsicher sind, über diese seltsame, nebulöse, unsichtbare Welt, von der Paulus schreibt, was sichtbar ist, ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig, über diese ewigen Dinge. Lieber gar nicht erst wissen. Ich verlasse mich lieber auf das, was ich wissen kann und sehen kann. Das Getriebe meines Motors, den Lohnstreifen und den 1 oder 2 Urlaube im Jahr und dass ich mal sterben muss. Und deswegen lieber nicht. Aber gleichzeitig ist ja der Wunsch da zu wissen, nicht wahr? Und deswegen leben wir heute in einer Zeit, die, sagen wir, zerrissen ist zwischen wissen wollen und lieber nicht. Einige verhalten sich also möglichst verdeckt und richten sich hier unten gut ein. Es gibt auch Christen, auf die das zutrifft, und für die hat der Manfred Siebald mal getextet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, wir sehen alles zu besehen und wir beten leise, wir sagen, bekennen laut, Herr, komm bald wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wir haben es uns gut hier unten eingerichtet, nicht wahr? Auch wir sind versichert. und meinen damit als Christen nicht nur den tiefsten Grund unserer Sicherheit, den Grund, unter den kein anderer mehr gründen kann, Jesus Christus. Und dann gibt es dieses seltsame Schwanken in unserer Zeit, dass die unsichtbare Welt einerseits etwas ist, wovor wir Angst haben, und auf der anderen Seite faszinierend. Faszinierend. Denn wir leben ja, ganz im Gegensatz zum letzten Jahrhundert, in einer Zeit, in der die unsichtbare Welt wieder hochinteressant geworden ist. Also heute werde ich als Theologe, das wurde ich vor 20 Jahren noch, nicht mehr verlacht. Wenn ich predige über Engel, über Dämonen, über Geister. Sie gucken alle Fernsehen, sie lesen alle Presse, sie wissen, dass das stimmt. Wir leben in einer Zeit eines großen Interesses, ob es hinter dieser sichtbaren Welt nicht doch noch eine unsichtbare Welt gibt und wie ich Kontakt zu ihr bekommen kann. Mittels Techniken okkulter und esoterischer Art oder auch eben ganz christlich. Und deswegen ist da dieses seltsame Hin- und Hergerissensein. Angst und doch Faszination. Ein Beispiel ist mir in dem Zusammenhang wieder aufgefallen. Ich zitiere ihn ja nicht so oft, weil in der Gemeinde langsam bekannt ist, dass ich ihn ein bisschen mag, und deswegen soll man seine persönlichen Interessen ja nicht da immer auf die Kanzel bringen. Aber weil er wirklich als Zeitgenosse diese Ängste widerspiegelt, möchte ich heute nochmal zitieren, Woody Allen, seinem Film Hannah und ihre Schwestern. Er spielt dort einen Menschen, der mit einer kurzen Zeit mit einem Verdacht auf Gehirntumor leben muss, und dann erweist sich das als was anderes. Er muss also nicht sterben. Aber dann merkt er, seltsam, ich bin jetzt dem Tode entronnen, aber irgendwann muss ich ja sowieso sterben. Also das Thema bleibt. Was kommt danach? Ich habe Angst. Und auch im wirklichen Leben hat er einmal im Interview zugegeben, ich habe panische Angst davor, was dann kommt. Paulus schreibt, dieser Zeit Leiden ist nicht vergleichbar, ist nicht mal wert, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die uns Christen erwartet. Also die eigentliche Party kommt noch. Das Schönste kommt noch. Und die Menschen wie Woody Allen haben panische Angst, weil sie nicht wissen, was kommt. Und er sagte, ich habe Angst, weil ich nicht weiß, ob da etwas auf mich wartet, was mich in den Griff nimmt, um mich dann zu verändern. Und diese Angst davor, dass es da etwas gibt, was größer ist als ich und was mich dann verändert, das ist eine furchtbare Angst. Ich habe mich doch eingerichtet in dem, wie ich bin. Ja, und da fühle ich mich wohl, in Manhattan. Gibt es ein Jenseits, sagt er, und wenn es gibt, wie weit ist es vom Stadtzentrum Manhattan entfernt? Hier fühle ich mich sicher, hier lebe ich. Hier habe ich mich eingerichtet. Und in diesem Film spielt er einen, der nun mit dem Tod konfrontiert ist, wie er es auch im wirklichen Leben ist. Und dann sagt er eines Tages, erzählt er jemand, ich war wirklich am Tiefpunkt. Ich spürte, dass ich in einem gottlosen Universum auch nicht weiterleben wollte. Ich dachte daran, mich umzubringen. Und dann dachte ich, was ist, wenn ich mich irre, wenn es vielleicht doch einen Gott gibt? Immerhin weiß das niemand so genau. Nein, vielleicht genügt mir nicht, ich will Gewissheit oder nicht. Ich erinnere mich noch, wie die Uhr tickte. Und dann geht ein Selbstmordversuch schief, weil das Gewehr an der nassen Stirn abgleitet. Und dann rennt er durch die Straßen stundenlang, um wieder zu einem klaren Kopf zu kommen, und landet in einem Kino. Und dann sagt er, ich beobachtete die Leute da oben auf der Leinwand. Langsam wurde ich mit dem Film mitgerissen und dachte, wie kannst du nur daran denken, dich umzubringen? Ist das nicht sehr dumm? Sieh dir die Leute da oben an. Es war ein komischer Film. Sehen sie nicht sehr komisch? Was ist, wenn das Schlimmste wahr ist? Wenn es keinen Gott gibt? Du lebst nur einmal und das war's. Was ist, willst du nicht an dieser Erfahrung teilhaben? So mies ist es auch wieder nicht. Ich sollte aufhören, mein Leben damit zu ruinieren, nach Antworten zu suchen, die ich nie bekommen würde. Ich sollte es genießen, solange es dauert, und danach, wer weiß, vielleicht gibt es da was, niemand weiß das genau. Vielleicht ist ein sehr schwacher Haken, um sein ganzes Leben daran aufzuhängen. Und dann lehnte ich mich zurück und fing tatsächlich an, mich zu amüsieren. Ich meine, das ist auch das Einzige, was dann übrig bleibt. Mich zu amüsieren. Und deswegen ist unsere Vergnügungssucht und unsere Rastlosigkeit, die wir so gut aus unserem Rhein-Main-Gebiet gerade auch kennen, ganz bestimmt auch darin begründet, dass der Tod ständig lauert und diese panische Angst uns zu einer Rastlosigkeit treibt, ein Vergnügen nach dem anderen aus unserem erbärmlichen Leben rauszuquetschen. Denn irgendwas muss man ja vom Leben gehabt haben. Aber dann gibt es diese anderen Menschen. Und vor vielen Jahren, mit 16 war ich, 16 Jahre alt, vor also über 22 Jahren, traf ich einen. Diese Menschen, die leben mit der unsichtbaren Welt und mit Gott. Und die wissen, das Schönste kommt noch. Und alle Vergnügungen, die wir auf der Erde hier ganz toll finden, sind nur ein schwacher, mieser Plunder verglichen mit der Herrlichkeit, die kommt. Also vergessen Sie nie, was C.S. Lewis sagte. Aus Gottes Sicht der Dinge geben wir uns immer mit zu wenig Freude zufrieden. Ist das klar? Aus Gottes Sicht der Dinge geben wir Menschen uns immer mit zu wenig Freude zufrieden. Und die anderen denken, die Christen wollen uns unsere Vergnügungen rauben. Das Gegenteil ist wahr. Wir wollen ihnen doch eine Freude schenken oder sie aufmerksam machen auf die Möglichkeit einer Freude, die uns selbst dann nicht verloren geht, wenn wir alle Vergnügungen dieser Welt verlassen müssen. Und das müssen wir doch. Das Sichtbare ist nämlich zeitlich. Ich werde sterben, meine Frau wird sterben, das Auto geht kaputt. Alles ist vergänglich. Und wir werden, das sagt die Sprichwörterwelt, wir werden, das letzte Hemd hat keine Taschen, aus dieser Welt gehen, wie wir reingekommen sind. Und was dann? Was nehmen wir denn mit? Karl Studd, ein Missionar, der nach Afrika ging, sagte, der ist kein Narr, der hingibt, was er sowieso nicht behalten kann, um etwas zu bekommen, was ihm niemand mehr nehmen kann. Guter Satz, nicht? Nochmal, der ist kein Narr, der hingibt, also in die Waagschale wirft, sich nicht mehr drauf verlässt, nur noch so halt braucht, nicht mehr als Prestigeobjekt, sondern um sich damit fortzubewegen, ein Auto. Der ist kein Narr, der hingibt, also für Gott einsetzt, in die Waagschale wirft, riskiert, was er sowieso nicht behalten kann, um etwas zu bekommen, was ihm niemand mehr nehmen kann. Ja, warum sind dann so wenig Leute Christen? Weil wir auch, geben wir es zu, als Christen schwer haben, an die unsichtbare Welt zu denken und mit ihr zu leben. Deswegen machen wir ja beim Beten eigentlich mal, wenn es richtig ist, es muss nicht immer sein, aber auch die Augen zu. Jetzt verlassen wir die sichtbare Welt. Wir schließen die Augen und konzentrieren uns auf Gott, der selber unsichtbar ist. Und sagen manche, ja, aber wenn ich es doch einmal sehen könnte. Ich glaube nur, was ich sehe. Und was haben die Jünger gesehen? Ein Jesus, der Wunder getan hat, der geheilt hat, der nicht nur selber auferstanden ist, der Zeit seines Lebens auch Tote schon erweckt hat und immer noch haben sie gezweifelt. Jesus sagt, ich gehe zum Vater und ihr wisst den Weg und ihr wisst auch, wo ich hingehe, sagt Philippus. Wir wissen nicht, wo du hingehst. Zeig uns doch einmal den Vater, dann genügt's uns. Jesus antwortet, ganz traurig antwortet er, nach 3 Jahren sind sie schon mit ihm gegangen. Nach 3 Jahren sagt er immer noch, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt dieses Wort, wer mich sieht, sieht den Vater. Was haben sie gesehen? Ein Menschen wie du und ich. Jude, schwarze Haare, hungrig, oft schwitzend, Staub auf den Sandalen. Was haben sie gesehen? Das Eigentliche ist sowieso unsichtbar. Und deswegen können wir auf einer Beerdigung sagen, was sie an diesem Menschen eigentlich geliebt haben, was sie eigentlich mit ihm verbunden hat. Sein Wesen, seine Gefühle, sein Verstand, das war doch auch schon Zeit seines Lebens unsichtbar. Was ich an meiner Frau liebe, ist nicht nur der Körper, sondern ich liebe ihre Art, ihre Person, ihre Art zu sprechen, ihr Temperament, ihre Interessen, alles das, was eigentlich unsichtbar ist, was nur mittels des Körpers in die sichtbare Welt dringt, indem sie spricht, da kann ich verstehen, was sie denkt. Das kann ich aber nicht sehen, wenn sie nicht spricht. Kunst, sagte vorhin auf dem Weg hierher von Haus Jona, wo wir ja schon waren, Frau Wilkens, unsere Organistin, Kunst ist das Unsichtbare sichtbar machen können. Kunst ist ja gar nicht nur das sichtbare Abbilden. Kunst ist, wenn einer das Unsichtbare sichtbar machen kann. Deswegen verehren die Menschen die Künstler so, weil sie jetzt endlich mal da jemand haben, der stellvertretend für sie, die das nicht in Worte und nicht in Farben und nicht in Töne bringen können, in die Welt übersetzen kann, was man selber so empfindet und selber so denkt. Und nun ist Gott selber unsichtbar. Und er war auch in Jesus Christus insofern unsichtbar, dass man nur einen Menschen gesehen hat, von der Wiege bis zum Tod. Das, was Gott an Jesus war, konnte man auch nicht sehen. Am Kreuz hat man einen Menschen für seine Überzeugung sterben sehen. Wer hat denn gewusst, wer hat denn gesehen, dass dort die Sünde der Welt getragen wurde? Das hat man doch nicht gesehen. Und deswegen landen wir immer wieder bei dieser unsichtbaren Welt. Auch im menschlichen Bereich, nicht nur in Bezug auf geistliche Dinge. Ich muss auch im menschlichen Bereich mit viel unsichtbaren Dingen leben. Ich lebe mit der Realität, dass sie alle eine Seele und einen Geist haben. Und ich kann es nicht sehen. Ich glaube es, ich weiß es. Und wir kommen aus einer Geschichte her in unserem Land, in der es so schwer geworden zu sein scheint, das zu glauben. Heute fängt es an, anders zu werden, durch Esoterik und übersinnliche Experimente. Aber wir kommen aus einer Geschichte, in der es schwer war. Heinrich Heine im letzten Jahrhundert dichtete noch: den Himmel, den überlassen wir den Engeln und den Spatzen. 1856 ist Heinrich Heine gestorben. Wissen Sie, wer da geboren ist? Sigmund Freud. Er glaubte auch, dass es etwas Unsichtbares gibt. Und er förderte es zutage, unser Unbewusstes. Aber er leugnete Geist. Und er leugnete die unsichtbare Welt Gottes. Und deswegen, weil wir über die Bibel Informationen über die unsichtbare Welt haben, sollen wir sie lesen, weil wir dann lernen können, mit der unsichtbaren Welt um uns herum zu leben. Dann weiß ich, dass es kein Kindergebet ist, sondern auch ein Gebet für mich als erwachsenen Christ, wenn ich bete: Herr, umstell mit deinen Engeln unser Haus und das Bett unserer Kinder, beschütze die Träume unserer Kinder, damit der böse Feind keine Macht an uns findet. Denn das ist das Problem. Die unsichtbare Welt ist nicht nur, wie Paulus hier schreibt, ewig, dauerhaft, alles andere vergeht, sondern sie ist auch negativ und positiv geladen. Und da lauern Wesen, mit denen nicht gut Kirschenessen ist. Und allein aus diesem Grund, wieder nicht, weil Gott uns Vergnügungen oder besondere spirituelle Erfahrungen nicht gönnt, allein aus diesem Grund, weil Gott uns schützen will, verbietet er strengstens den von uns aus magisch hergestellten Kontakt zur unsichtbaren Welt. Er weiß, da oben sind Mächte, denen wir nicht gewachsen sind. Die sind stärker als du und ich. Und leider gehen heute Psychologen in Schulen, halten Vorträge darüber, dass das alles so innerseelische Wirklichkeiten sind. Als in Berlin eine Frau aus einem psychologischen Beratungszentrum in einer Schulklasse einen Vortrag hielt, weil es in dieser Klasse sehr viel Tischrücken und Geisterbeschwörungen gab, und wollte den Jugendlichen klar machen, das ist alles nur eure Psyche und ihr müsst gucken, wo ihr Verletzungen habt und so. Dann hat, diese Geister gibt's nicht. Und dann fragte ein Schüler nur, und was ist mit diesem Geist und jenem Geist und diesem Geist und der so heißt und so? Was sagen Sie denn zu dem? Kennen Sie auch den? Und eine nachdenkliche Psychologin ging weg. Die melden sich nämlich wirklich und kommen in unser Leben. Die unsichtbare Welt ist leider negativ und positiv geladen. Und deswegen sollten wir uns in Bezug auf diese Dinge ganz an Gott halten. Wir leben in einer Zeit, in der wir gefordert sind, zu unterscheiden die Geister in der unsichtbaren Welt. Das können wir nur, wenn wir fest leben mit dem Wort Gottes, das uns über diese Welten Auskunft gibt, und indem wir allen Mächten und Einflüssen misstrauen, die sich nicht mit dem decken, was die Bibel über die gute Welt Gottes und seiner Engel sagt, damit wir geschützt sind, unsere Gemeinden, unsere Kinder, in einer Zeit, in der man wieder ausbricht, weil die sichtbare Welt so langweilig geworden ist und es kein größeres Abenteuer zu geben scheint als Experimente mit dem Übersinnlichen. Wir sind aber auch gefragt, jeder von uns, der hier im Raum sitzt, dass wir Verkündiger sind dessen, was die Bibel über diese Welt sagt. Wir sollten die Stellen kennen, wir sollten sie in Gesprächen einbringen können, wir sollten die Leute informieren können, dass die Bibel hochaktuell ist, weil sie schon immer über diese Welt gesprochen hat und deswegen auch heute eine ganz wichtige Informationsquelle darstellt. Und wir werden nicht müde, müssen nicht müde werden, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, wird doch der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert. Dieser alte Mann, von dem ich vorhin sprach, hatte eine innere Jugend und 2 Wochen vor seinem Tod sah ich ihn das letzte Mal und dann sagte er, Christen werden immer jünger, denn sie gehen einer ewigen Jugend entgegen. Amen.